Kluck, 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 kluck.
Biertacher Podcast, Folge
6 mit Gregor Bedun und
Horst Jens. Thema diesmal kühles Bier, freie Software und
Krimskrams.
Krimskrams, ganz genau.
Das passt immer, das ist das Gute. Das ist mir auch jetzt aufgefallen, apropos Anfang natürlich Hausmeisterthemen. Du hast die Liste, die Podcast-Liste von mir bearbeitet und erweitert. Jetzt hat jeder Podcast, der dort aufgelistet ist, seine eigene Unterseite.
Ja.
Und ich habe mich heute sogar hingesetzt und habe getaggt, spät aber doch.
Echt?
Ja, ich habe zusätzliche Tags eingefügt.
Wow.
Und teilweise bei Podcasts halt Formulierungen verschönert. Weil, weißt du, basierend war das auf dem E-Mail, das ich da geschrieben habe. Und bei manchen war einfach nur so ein Schlagwort drin und fertig. Habe ich mich ein bisschen bemüht und ein bisschen formuliert. Und da ist mir auch eingefallen, das Problem am Thema ist, wenn ein Podcast alle Themen abdeckt, dann...
Oder alle Tags drin.
Oder alle Tags drin. Was der?
Ja, aber das Besondere ist ja dein Kommentar zum Podcast.
Das ist ja
wie, wenn man jetzt einen Restaurantführer hat.
Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ein Krimskrams-Tag, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich mache das, ich füge dann halt das, was...
Krimskrams-Porte.
Ja, genau. Ich füge dann einfach so die ein, zwei Schlagworte immer einfach hinzu und ja, dann wird das schon passen.
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein eigenes Diskussionssystem für jeden Podcast dabei, ne?
Ja, stimmt.
Das heißt, wir könnten unsere Hörer über deine Podcast-Empfehlungen sagen.
Was nicht schlecht ist, weil ich habe gesehen, du hast ja auch ein Sternesystem eingeführt und so.
Ja, das war eigentlich für dich. Da wollte ich, dass du, wenn du viele Sterne gibst, dass du es halt anzeigen soll, dass es ein guter Gregor, von Gregor empfohlener Podcast ist.
Ja, stimmt. Und da tue ich mir noch schwer. Ich werde mir noch überlegen, wie und ob ich... Ich weiß es noch nicht.
Alles klar. Das ist ja das Schöne am Wiki-Arbeiten. Ist immer im Fluss.
Ja, da kann man immer rumeditieren. Das funktioniert ganz gut irgendwie, das Doku-Wiki. Ich bin da eigentlich so vom Editen her ganz glücklich.
Ja,
es geht schnell.
Super, ja.
Das Ding habe ich, bei meinem Browser habe ich gemerkt, habe ich Probleme. Ich habe einen kleinen Monitor und die Seitenleiste, da kann man ja diese Verzeichnisse und die einzelnen Artikel durchbrowsen. Und da geht es sich manchmal bei der Verzeichnisstruktur nicht aus. Und dann gibt es einen Oberlay-Scroll-Balken, wo man dann
so... Ja, der ist schier. Größere Auflösung oder größere Monitor kaufen. Ja, da habe ich mir gedacht,
das ist unelegant. Aber ansonsten ist super. Freue ich mich. Haben wir sonst noch was? Feedback haben wir bekommen?
Haben wir uns bekommen?
Wahrscheinlich schon. Diesmal, ich glaube, auf die 5. Folge, glaube ich.
Ja, Moment. Die aus Berlin, die Eva... Hat in der Biertaucher-Podcast Facebook-Seite etwas gepostet,
ja,
damit ein Link nicht funktioniert.
Wo ich da schändlicherweise noch nicht beigetreten bin. Ich überlege mir noch eine passende E-Mail an Mark Zuckerberg, wo ich mich bewerbe für einen Facebook.
Mark Zuckerberg.
Lieber Mark.
Zucker.
Mal irgendwas so in der Richtung. Ja.
Ja, apropos zu großen Ankündigungen, meine Steuererklärung ist immer noch nicht fertig, aber wie geht's deinem Flutter-Beitritt?
Ja, Flutter beigetreten bin ich.
Echt?
Es gibt noch ein Problem. Ich habe keine Kreditkarte und deswegen muss ich das über PayPal abwickeln.
Aber für PayPal brauchst du auch eine Kreditkarte, oder?
Nope, kann man so machen. Man muss dann halt das Geld von seinem eigenen Konto überweisen an PayPal. Das wird dann noch gegengecheckt und dann kann man das ohne Kreditkarte machen, aber es dauert eben noch ein bisschen, bis das alles irgendwie...
Also dein Flutter-Account ist noch nicht voll aktiv sozusagen.
Richtig.
Okay. Aber demnächst kann Gregor geflattert werden.
Ja, PayPal ist schon angeschossen, ist schon überwiesen und ich werde das einfach dann weiter durchführen.
Na cool. Ich muss mich bei dir nochmal bedanken für den Tipp mit Game of Thrones. Das hat mich voll zwei produktive Tage nichts tun gekostet.
Also sehr gut.
Nur ferngeschaut wie ein Böser.
Immer und dann gegen die Produktivität.
Ja, wirklich gesenkt. Das ist eine Leistung, meine Produktivität senken. Hab dann auch ins Buchhandlung hirschen müssen, mir gleich so ein Originalbuch kaufen müssen, schauen, ob die Serie jetzt auch wirklich dem Buch getreu verfilmt wurde.
Aber du hast noch nicht angefangen zu lesen, oder?
Angefangen schon, aber bin noch nicht weit gekommen.
Ja, Vorsicht, nicht dir dann selber spoilern und so.
Ich habe schon die ganze erste Staffel durch.
Ja, genau. Also die erste Staffel habe ich von anderen gehört, entspricht eh genau dem ersten Buch. Also da kann man sich gar nicht...
Ich habe schon befürchtet, die haben schon mehr als ein Buch verfilmt.
Nein. Also da kann man, glaube ich, gefahrlos lesen. Aber ich habe schon diverse Freunde, die haben schon die Buchreihe ganz durchgelesen, haben sich komplett gespoilert. Aber ich glaube, so wie die Serie sich bis jetzt anlässt, kann man sich eh nicht viel spoilern, weil die ist einfach gut und unterhaltsam zu schauen.
Was mir ganz am Schluss erst aufgefallen ist, der von diesem Haus Leander, die immer so viel Geld zahlen, ne?
Okay.
Der Oberboss von denen, der ist der Patrizia-Darsteller in einem Terry Pratchett-Film von BBC.
Wirklich, wow.
Ja, glaube ich, vom jüngsten Making Money, so BBC-Zweiteiler
ja.
von Terry Pratchett und da spielt er den Patrizier, ja, voll super.
Ein Querverweis, ich habe auch noch einen Querverweis mitbekommen. Also eine Typin spielt mit, die in der Hauptrolle mitgespielt hat, in Gegen die Wand, das ist so ein deutscher, ganz beachteter
ja,
Film.
Ja, sicher, der ist gut.
Ja, genau.
Die spielt in Game of Thrones mit?
Ja, man muss nur nachschauen, wer genau. Ich habe das als Tweet mitbekommen, habe es gefacht, geretweetet und dann sofort vergessen. Vielleicht jemanden vom Reitervolk, habe ich mir gedacht. Aha.
Aber beim bei Gegen die Wand gibt es ja nur eine Hauptdarstellerin
richtig, eigentlich. Richtig, genau. Und die spielt...
Spielt die eine von den Reiterprinzessinnen da? Cool.
Man muss nachschauen.
Muss man schauen, ja. Nein, wir haben was zum Recherchieren.
Ja, Medienrecherche.
Richtig.
Das geht immer.
Die wirklich wichtigen Themen im Leben.
Ja.
Ja, na, ich kann berichten, ich habe mein Mathematikbuch ausgelesen, das von Alexander Bellos, Alex im Numberland.
Hast du schon mal angefangen zu erzählen?
Habe ich schon angefangen zu erzählen und muss sagen, ist wirklich sehr lesenswert. Also wird auch nicht fad.
Okay.
Und normalerweise lese ich Bücher sehr schnell aus, wenn sie gut sind. Und das war eins der Bücher, die sind gut, aber man braucht trotzdem zum Lesen, weil einfach in jeder Seite urviel drin ist. Und wenn du daneben Wikipedia recherchieren willst und so, enorm toll, enorm reichhaltig, also erweitert den Horizont.
Ja, und schwierig zu lesen, also viel von der mathematischen Seite schwierig.
Nein, nicht. Sogar so, dass ich habe mir eingebildet, ich kenne mich bei Wahrscheinlichkeitsrechnung ganz gut aus und trotzdem waren da noch sehr viele Sachen, die ich einfach nicht gewusst habe und schön erklärt sind. Einfach, er fokussiert sich nicht so auf die Mathematik an sich, sondern mehr auf die Typen, die was erfunden haben und warum die das gemacht haben, historisch oder was für Leben die geführt haben und in welchen Duellen sie umgekommen sind oder in welchen.
Also seine mathematische Welt irgendwie.
Ja, die Welt der Mathematik und Nummern. Sehr, sehr viel Real-Life-Personen drin und halt Personenbeschreibungen, die sehr spannend sind. Man merkt einfach, er ist Journalist. Und was mir sehr gefallen hat, ist ein Typ, der leider gestorben ist, der heißt Gardner. Das war so ein sehr berühmter, auch Journalist, gar kein Mathematiker. Und der hat eben in den 50er Jahren wöchentlich so eine Kolumne gehabt in einer viel gelesenen US-Zeitschrift, die populär war. Und da hat er dann für die immer ein Mathematikrätsel oder ein allgemeines Rätsel halt auf der letzten Seite aufgearbeitet. Und dem zu Ehren gibt es einen eigenen Kongress, wo urviel Mathematiker hinkommen, wo einfach nur Rätsel oder Spiele diskutiert werden.
Ah, okay.
Und die hoffen dort halt alle, dass sie den neuen Rubik's Cube erfinden oder irgendwas, was dann wieder total weltweit populär wird.
Rubik's Cube, ja. Von Rubik habe ich ja einige dieser Denkspielchen. Hast du noch irgendwas von den anderen Spielzeugen auch gehabt? Nach dem Magic Würfel?
Nein.
Diese olympischen Ringe zum Klappen, hast du das gekannt?
Ich glaube, die habe ich mal gesehen, aber die sind dann nicht so populär
geworden. Die waren alle nicht so funky irgendwie.
Ja. Nein, das ist eine eigene Wissenschaft. Es passiert nur ganz selten, dass es so ein Craze gibt. Das beschreibt er auch. Also, dass wirklich irgendein Mathe-Spielzeug oder ein Rätsel weltweit populär wird. Und das Letzte, was es geschafft hat, war Sudoku. Da beschreibt er die Geschichte von Sudoku.
Sudoku war auf einmal da. Seit wann gibt es denn Sudoku?
Gar nicht so lange. Es war in einer amerikanischen Zeitschrift und dann hat es ein Japaner das Buch herausgebracht und dann wieder ein australischer Journalist hat das in einer japanischen Buchhandlung gefunden und so. Das ist ein paar Mal hin und her gegangen, bis
Wahnsinn,
das wirklich populär wurde.
Das gestehe ich, habe noch gar kein Sudoku gelöst. Ich muss mich mal dahinter klären. Dabei kommt man dem eh kaum mehr aus. Mit den ganzen Rätselheften und
ja,
so.
Es gibt ja eigene Computerprogramme, die lösen das für dich.
Ja, okay. Dann glaube ich, ist der Spaß raus. Ah, ich werde es mal einfach als Android-App checken. So schaut es aus. Ja, genau. Da gibt es sicher genug.
Was eben auch bei dem Alexander Bellos Buch sehr lustig war, er beschreibt vom Ersten Weltkrieg eine Rätselfanatismus, der praktisch um die Welt gegangen ist. Und damals waren das so Tantagramm, so Schiebe, also Bildlegerätsel, wo du ein Quadrat zerschneidest in verschiedene eckige Formen und versuchst aus den Formen dann eben eine Figur, einen Vogel oder eine Lokomotive zusammenzulegen.
Ja, stimmt.
Und das war damals total populär halt. Haben die Soldaten in den Schützengräben gespielt und so.
Aber ich glaube, diese solche Art von Rätseln haben wir in der Renaissance. Also wenn ich mich nicht irre, gibt es da einige mobile Spiele auf dem Handy, die das glaube ich eignet sich einfach gut, das Rätselformat.
Ja.
Das kannst du hübsch umsetzen. Dann kannst du irgendwie auf verschiedene Materialien machen und so. Ja,
aber auf jeden Fall
schon drüber gestolpert.
Sehr faszinierendes Buch.
Also eine Empfehlung, das Buch.
Empfehlung speziell für jemand, der glaubt, er hat mit Mathematik nichts zu tun oder keine Liebe dazu oder kein Interesse, wirklich lesen und erweckt neue Horizonte.
Gut, guter Lesestoff, ja.
Guter Lesestoff, ja.
Also ich stecke gerade zur Zeit in einem Buch. Und
du steckst drinnen?
Naja, ich stecke nicht drinnen, ich habe es eigentlich eh schnell durch. Ich weiß noch nicht, ich habe noch keine Meinung. Ich werde also von Jan McEwan nennt sich der Autor und das Buch heißt Solar. Ist ein Roman. Und das Thema war nicht unoriginell. Das Grundthema ist ein alternder Nobelpreisträger, der in seiner Jugend seinen größten Durchbruch hatte, irgendwie mit dem Beard-Einstein-Theorem. und beschreibt halt dessen Leben, was er so privat macht.
Das ist ein Roman, oder?
Ist ein Roman, hat jetzt keine Ding. Aber ich fand es einfach nicht unoriginell, einfach so diese hochakademische Riege mit ihren eigenen Gesetzen und der halt auch seine Probleme hat, wenn man mal ein großes, so wie ein One-Hit-Wonder in der Hitparade irgendwie. Du hast einmal eine geniale Idee, aber musst deine ganze Karriere drauf aufbauen. Also insofern ist nicht uninteressant. Ich muss jetzt mal abwarten, ich bin auf den letzten 40 Seiten, ob das jetzt noch durchhält und ob das Ende gut ist. Ja, und dann werde ich drüber erzählen, noch vielleicht ein bisschen mehr.
Okay, na, freue mich schon. Ja. Also spart das selber lesen.
Genau. Ja, ich habe ja noch zu erzählen. Oder wolltest du noch eine Geschichte zwischenschieben?
Nein, du wolltest gleich von der Boxybox erzählen.
Ja, die Boxybox habe ich ja das letzte Mal schon angeteasert. Und jetzt kann ich mehr darüber erzählen. Also es ist...
Bitte, tu das.
Eine kleine amerikanische Firma. Der Firmenchef, der Ronan Abner, oder Abner Ronan, ich verwechsel immer Vor- und Nachname bei dem Herrn, den kann man eh auf Twitter folgen. Es gibt auch einen eigenen Boxy-Account für Twitter und so. Und ja, ich wollte erklären
noch mal kurz, was ist die Boxy-Box?
Genau, für die Hörer der letzten. Es ist ein Mediencenter. Es ist eine kleine Hardware von D-Link gebaut. Die Software, die drauf ist, leitet sich ab vom XBMC.
Genau, also ein kleiner Computer mit einem kleinen Linux drauf, mit dem man fernschauen kann, sozusagen als Wohnzimmer.
Alles außer Fernschauen.
Dann kannst du nicht so einen Satellitstöpsel auch anstecken?
Nein, ich glaube nicht. Dafür ist es nicht. Das ist auch die Ausrichtung ist eigentlich, wenn, dann über Web-Apps vielleicht Videoblogs zu schauen und dann über den Browser zu schauen. Ja. Und ich habe mir das gekauft, die WG hat sich das gekauft, einfach weil das mal ein anderer Ansatz war. Ich meine, viele machen den Sturm aufs Wohnzimmer. Wir haben Apple mit dem Apple TV, wir haben Google mit dem Google TV. Alle versuchen so den letzten Sprung ins Wohnzimmer zu schaffen und das haben wir so ein Projekt, das ein bisschen sympathischer aufgetreten ist irgendwie. Und ja, gemischte Gefühle, sage ich jetzt einmal. Ich finde sie klasse, ich bin noch immer ein Fan der Boxybox. Gerade eben, weil man diese Offenheit, die sie rüberbringen wollen, sehr gut spürt. Also sie haben einen Blog, das relativ oft geupdatet wird. Du kannst den Herrn Ronan wirklich direkt anschreiben und er antwortet auch direkt. Also er ist sehr, sehr... ich habe ein Motorola-Phone. Ich habe einmal in das Support-Forum reingeschrieben, dort rottet der Poster hin.
Wir haben wieder das nervige Störgeräusch der Woche in Form von kleinen Kindern, die sich noch nicht im Brunnen ertränkt haben. Ich halte aber
Menschenfreund Horst liebt es, ja. Aber vielleicht sollten wir uns das nächste Mal noch in den Biergarten reinsetzen.
Nein.
Noch ein bisschen ranten.
Das kann nicht mehr lang dauern. Die Kinder sind so hysterisch. Einmal verletzt sich und dann werden sie hoffentlich alle abtransportiert.
Das macht uns nicht gerade sympathischer, über Kinder zu schimpfen, das weißt du, oder?
Nur lästige Kinder. Und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sich noch super jetzt spucken sie im Brunnen. Jetzt weiß ich auch, warum man hier so warm ist. Es gibt sicher niemanden, der sich noch nie über Kinder geärgert hat.
Boxybox.
Boxybox.
Und sie gehen sogar so weit, dass du in ihr Bugdeckungssystem reinschauen kannst und über Fehler abstimmen kannst.
Das heißt, du kannst abstimmen, ob das jetzt ein Fehler ist. Ist das ein Bug
oder
ein Feature?
Das wär noch cooler. Sollten sie auch machen. Aber besonders lästige Fehler kannst du halt hochroten und dann wird es schneller gefixt. Was allerdings, das, was mein Wohnungskollege bekrittelt hat, dass irgendwie so Dolby Surround hat bei uns bis jetzt vor einem Monat nicht funktioniert und wir haben seit Weihnachten die Boxybox. Und das ist halt schon ein essentielles für Medienfans, das ist ein essentielles Feature, was schon relativ...
Und ihr schaut schon eure Festplattenvideos mit der Boxybox oder
alles,
noch nicht?
Ja, alles.
Das heißt, ihr tut täglich am Abend so traut zusammensitzen, alle bärtigen Nerds deiner WG und schauen Boxybox?
Ja, oder einzeln die Nerds schauen auch gerne, also wie es auch zustande kommt.
Ich spekuliere wieder über deine unheimliche Nerd-WG.
Und dann wird geklotzt, dass das Zeug hält. Und das finde ich das große Pluspunkt. Also wie es vorher war irgendwie so, ich mit meinem Netbook, andere Leute mir ihren Laptops umstöpseln an den
Jeder hat nervig seinen schneeweißen Apple ins Wohnzimmer.
Und es ruckelt ja auch. Also, also diese Kernkompetenzen, was wirklich funktionieren muss, das heißt, jedes Video abspielen, in jedem Containerformat, sei es noch so giftig, und in jeder Auflösung, das heißt auch in der höchsten Auflösung, wenn wirklich schon das Netbook streikt, ist dann einfach ruckelt. Das funktioniert problemlos. Und da muss man sagen, das haben sie echt gut hingebracht.
Du kannst jetzt schon die Boxybox empfehlen oder sollte man eher noch zuwarten als
Na, also ich bin mittlerweile, ich mag an der Boxybox, dass es einfach Updates gibt. Du hast wirklich das Gefühl, du hast eine lebende Plattform.
Die muss aber ins Internet angestellt sein, ne? Sonst hat es keinen Sinn.
Oh, du kannst es auch so ohne Internet betreiben. Ich meine, der Internetpart ist eine eigene Sektion dort. Du kannst sogenannte Web-Apps und da gibt's, das kannst du entwickeln für die Boxybox. Ja. Das wird dann gehostet, das wird dann angezeigt. Und da kannst du zum Beispiel Noyo Meme oder andere Videoblogs, This Week in Tech oder...
Also damit du im Wohnzimmer YouTube schauen kannst in einer schönen Atmosphäre
auch auf einem großen Bildschirm. Auch für YouTube gibt es eine eigene App und es gibt auch einen Browser.
Ich kenne mich da nicht aus, weil ich nie Fernseher und nie Fernseher kaufe. Können diese normalen Fernseher, die du jetzt beim Saturn kaufst, haben die nicht schon Internetzugang und können so einen YouTube-Bildschirm einblenden?
Oder? Ja, zum Teil funktioniert das schon. Ich habe das jetzt bei einem Freund letztens gesehen, das funktioniert. Aber ja,
also die dumpfen Wohnzimmermaßen kommen ins Internet und...
Ja, es funktioniert schon, aber weißt du, das sind halt immer so eigenbrötlerische Lösungen und die sind auch alle sehr bedacht, das irgendwie geklost zu halten. Die haben halt alle sehr große...
Das heißt, da wird sich nichts entwickeln.
Mal schauen. Also das ist, Google versucht es, aber kaum hat Google irgendwie den Run unternommen, haben alle Anbieter, Content-Anbieter dicht gemacht. Fast alle, sagen wir mal so. Ja. Weil ich habe Angst, dass sie natürlich Google die Werbungen wegschnappt. Und Boxy ist da natürlich teilweise auch sehr vorsichtig. Und manche Sachen, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, der Webbrowser war gar nicht so gut ausgeführt. Ich meine, jetzt geht er, aber am Anfang, du kannst die Startpage nicht verändern und die ist auf
Bing gestellt. Aber das ganze Ding ist ja Open Source, oder? Das heißt, du kannst ja im Prinzip deine eigenen Software da reintun.
Du bist kein Root auf diesem Device.
Du bist nicht Root.
Ja, vielleicht zum
Hacken. Dann hoffe ich, dass ich im Herbst eine andere Box vorstellen kann.
Wo man dann ruht.
Wo man das kann, ja. Ist noch in Entwicklung
derzeit. Ja, ich meine, wer das möchte, es gibt die Releases von der Boxy auch für Mac und PC.
Ja.
Wir haben sie jetzt auch ein bisschen Schimpfer bekommen in letzter Zeit, weil sie so lange die Releases für die anderen Plattformen rausgezögert haben. Aber jetzt gibt es das wieder und auch versprochenerweise regelmäßiger. Und du klatscht dir dann die Boxy einfach dann auf die Hardware deiner Wahl. Das kannst du auch machen natürlich. Mhm. Aber ich fand das, ich meine, du kriegst eine Fernbedienung dazu geliefert. Da vorne hast du die Bedienknöpfe, auf der Rückseite eine kleine Tastatur.
Oh, cool.
Da kannst du dann Zeug eingeben. Und hat scharfe Kanten das Ganze, aber ich finde, es macht Spaß. Besonders, ich meine, natürlich könnte ich auch aufhackern, aber bei mir ist das Hackern von Devices so eine Sache. Wenn mir die Firma nicht so sehr irgendwie auf die Nerven geht und mich halbwegs mit Updates versorgt und ein bisschen auf die Kundenwünsche eingeht,
dann bist du ganz gerne ein bisschen unfrei.
Ja, dann macht es mir gar nicht mal so viel aus. Also es gibt aber eine Schmerzgrenze.
Okay, also Gregor akzeptiert nicht unendlich geschlossene Software, aber er kann damit leben in einem gewissen Rahmen.
Das ist ganz gut ausgedrückt. Unendlich geschlossene Software geht nicht.
Na, ich wollte sagen, du akzeptierst sie nicht unendlich lange.
Ah ja, so etwas, ja.
Klar, unendlich geschlossen, die meiste ist einfach geschlossen. Okay, die hysterischen Nerven. Kinder formieren sich jetzt zu einer Meute.
Keine Ahnung, wir sind im Park, Mann.
Wir sind im Park.
Wir sollten uns ins Studio hocken, möchtest du.
Ich hätte gern so ein Schild. Ruhe, ihr Geschroppen oder so, dass ich dann hochhalten kann, damit ich mich einmal schimpfen muss.
Wir sollten sie lieber einladen. Vielleicht haben sie sicher was Cooles zu sagen über Computer. Wahrscheinlich
viel interessanteres vielleicht ganz am Schluss der Sendung.
Und fresheres Zeug als wir da beide hier dazu sammeln.
In dem Alter waren meine Kultfiguren die zwei Alten von der Muppet Show. Ja.
Erzählt vom Krieg, Opa.
Genau. Na, apropos freie Software und akzeptieren unfreie Software. Richard Stallmann ist in Wien.
Ja, apropos.
Übermorgen, Freitag, auf der TU, im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien, Karlsplatz, 4. Stock.
Ich hab's
gesehen. Man sollte schon um 19 Uhr dort sein, dass man noch Platz kriegt.
Platz bekommt, gell?
Für jemanden, der nicht weiß, wer Richard Stallmann ist, nachschauen im Biertaucher-Blog ist es verlinkt.
Ja, und wir haben darüber gesprochen in der ersten Folge.
Genau.
Ja, das ist also well documented.
Braucht man nichts mehr sagen, wir verweisen ganz cool auf unsere erste Folge. Show.
Ich meine, ich würde gerne hingehen, habe leider keine Zeit. Hab einen Tag.
Du musst auf ein Incentive, oder wie heißt das?
Ja, ich muss. So, ich bin einfach ausgebucht zu der Zeit, was schade ist, weil der Stallmann, ich kann mich erinnern, ich habe ihn auf einem der ersten Linux-Tage, den Stallmann habe ich nicht gesehen, ich habe den Eric Sermon gesehen, ich verwechsel gerade die beiden.
Stallmann ist der mit dem Rauschebart.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist sicher eine Show, ich meine, jede Story über den ist ein einziger Rant von ihm immer gegen proprietäre Software und sicher lustig und interessant ihn zu sehen in Live-Aktion.
Ja.
Autogramm holen, musst du die Biografie unterschreiben lassen.
Na klar.
Okay. Eins und den schon.
Das ist ja schwierig, weil die habe ich elektronisch gelesen auf meinem Handy. Die war ja GNU-Lizenz.
Brauchst du noch irgendwie ein Touchpad-Pendel, wo er magnetisch ist? Aber nur mit offener Software natürlich.
Ja, was kann ich erzählen? Heute früh habe ich einen schönen Artikel gelesen über einen kleinen Streit, so wie du angedeutet hast bei der Boxybox, zwischen Entwickler und Community. Und zwar bei EVE Online. Das ist ein massiv Multiplayer-Weltraumspiel, wo man halt so mit dem Raumschiff herumfliegen kann, gegen oder mit anderen kämpfen und handeln.
Sci-Fi-Team, cool.
Ja, allerdings kein Open Source, sondern rein proprietär. Mhm. Und die zahlen, glaube ich, monatlich Gebühren auf die Spieler, dass sie da mitspielen dürfen. Also so wie bei World of Warcraft. Und die haben jetzt, da wurde geleakt eine interne Mail von den Entwicklern, wo sie sich Gedanken gemacht haben über Möglichkeiten zum Geld verdienen, unter anderem eben, dass man Items kaufen kann, virtuelle Kleidungsstücke, mit denen die Avatare dann in der Raumstation herumgehen können. Da wurde halt geredet, ja, man kann dann eine virtuelle Designer-Jeans für echtes Geld kaufen und
virtuelle
so.
Virtuelle Schlumpfbären.
Das wäre alles nicht schlimm. Was die Spieler aber befürchtet haben, ist, dass man sich dann auch bessere Raumschiffe oder sozusagen Vorteile im Spiel kaufen kann, die nicht nur das Aussehen verändern, sondern einfach auch die Leistung, das interne Ranking. Und das wurde dann nicht dementiert von einem der Bosse von EVE Online. Also der hat dann eine Mail geschrieben, wo er die Community beschimpft hat, dass sie da eine interne Mail lesen und seine Entwickler fertig machen.
Und hat sowas überlässt man lieber den Community Manager, der das diplomatischer ausdrückt.
Auf jeden Fall, er hat dann gerantet sozusagen gegen die eigenen Kunden, aber eben diese Zweifel nicht ausgeräumt. Und daraufhin hat es dann einen Aufstand gegeben. Einige Spieler haben mit ihren Raumschiffen eine unzerstörbare Hauptquartierraumstation geschossen. Gibt so schöne Screenshots davon.
In-game
haben sie sozusagen demonstriert. Und wesentlich wirkungsvoller, sehr viele haben jetzt einfach ihr Abonnement gekündigt. Ne?
Ja,
das und man wird sehen, ob das jetzt was bringt oder ob das nichts bringt. Aber auf jeden Fall sehr schön halt zu sehen, dass Leute, die das Community-Feeling haben und sich dann verraten fühlen, eben weil ihnen die Community nicht gehört. Wenn das eine Closed-Source-Firma ist, eine proprietäre Firma.
Und gerade Micropayment ist halt ein großes Thema. Ich meine, Farmville oder so war schon immer das Erste, wo man so drüber gehört hat, wo das auch wirklich wahnsinnig gut funktioniert hat. Anstatt zu warten, dass irgendwie bei Farmville jetzt ein Traktor irgendwie nach 3 Tagen fertig ist, zahlst das und hast das in wenigen Sekunden. Kleine Beträge ist auch verlockend. Aber es bringt sehr viele Probleme auch mit sich. Zum Beispiel auf mobilen Devices oder so, Kinder, die unkontrolliert spielen und dann dazu verleitet sind, sich vielleicht so Micropayments in-game zu kaufen, jetzt in kindlich gestalteten Spielen und so.
Na gut, da ist ja die Frage, wo hat das Kind dann Zugriff auf eine Kreditkarte?
Naja, wenn das schon wenn zum Beispiel alle iPhone, wo du die Kreditkartennummer eigentlich schon im Shop vom Anmelden des Phones weg eingegeben hast, wo du jetzt vielleicht noch extra bestätigen musst, aber wo das vielleicht nicht so offensichtlich ist.
Ein Kind kann sich ja nicht ein iPhone kaufen, weil ein Kind keine Kreditkarte hat.
Nur weißt ja, in Familien, da werden solche Devices rum.
Das heißt, der Papa kauft mit seiner Kreditkarte dem Kind ein iPhone?
Nein. Ich meine das anders. Schau, wenn man so ein Device hat, dann greift man das ja in der Familie auch rum.
Also das Kind spielt mit Papis iPhone, will und benutzt dann seine Kreditkarte.
Ja, richtig. Also das ist so eine Diskussion, die durchs Netz gegangen ist, die nicht unproblematisch ist, wo sie auch jetzt, glaube ich, dran rumgebastelt haben, damit das ersichtlicher ist, dass man da nicht einfach wahllos einkaufen kann. Aber ich meine, an solche Sachen muss man einfach denken. Das sind einfach
wenn man seinen Kindern das iPhone borgt.
Ja, man muss daran denken, dass man wirklich auch kommerziellen Leuten ausgeliefert ist, wenn man mal so eine Community, wenn man viel Lebenszeit in eine Community wie EVE Online investiert. Ja. Gibt es eigentlich ein... Du hast von Vendetta erzählt, aber das war auch nicht Open Source, gell?
Nein,
das
war auch Closed Source.
Gibt es ein Science-Fictioniges Rollenspiel eigentlich? Also, ich frage immer nach Science-Fiction.
Science-Fiction, naja, damit hole ich jetzt weit aus. Ich wollte eigentlich das Grundprinzip der Spielebesprechung machen, der Space-Opera-Spiele.
Ah, okay, ja, hör, erzähl. Ja.
Also angefangen hat das in den 1980ern sogar noch, oder 90. In England kam das Spiel Elite heraus. Das war sozusagen der Ur-Urgroßvater aller Space-Opera-Spiele. Du hast es gekannt.
C64er. Donauwalzer.
Ganz genau. Donauwalzer, ja. Ja. Wahnsinnig gut. Also Vektorgrafik am C64, das war schon toll. Donauwalzer am C64 war auch toll.
Ja.
Und wirklich ein für damalige Verhältnisse wahnsinnig großes Spieluniversum halt, wo du mit einem Raumschiff herumfliegst, kannst kämpfen im Weltall, kannst Undock-Manöver machen. Und
ich kann mich erinnern, bei Elite war es ohne Undock-Computer sauschwer in diese...
Ja, war schwierig, weil die hat sich gedreht. Das ist übrigens aus dem Film Odyssee im Weltraum 2001. Das habe ich erst lang später gesehen.
Genau.
Ich es kapiert. Und? So, ich möchte berichten, die nervigen Kinder trampeln gerade alle auf einem Boden liegenden Kind herum. Also meine Vorurteile haben sich voll bestätigt. Das Kind wird jetzt gerade getreten und es wird drüber gehupft von den anderen Kindern.
Es schaut unglücklich aus.
Ja, eine frühe Form von ganz was Böses. Nun ja, wenigstens sind sie leise dabei. Nun ja, und wie gesagt, Elite war aber Singleplayer. Also so C64 untereinander zu vernetzen, war damals technisch sehr aufwendig. Mhm. Und dann hat es immer wieder Versuche gegeben, das eben auf Multiplayer aufzupeppen sozusagen.
Ja.
Und eines davon ist eben EVE Online, von dem ich heute erzählt habe, oder dieses Vendetta Online vom letzten Mal. Das sind aber alles proprietäre Spiele. Es gibt derzeit meines Wissens nach noch kein Space Opera Spiel, was wirklich Open Source ist und trotzdem massiv Multiplayer.
Was ist das Opera an Space Opera? Ist einfach so.
Ja, da hat es dann ein Spiel gegeben, Privateer mit echten Filmsequenzen, war damals auch ganz was Tolles.
Okay.
Und da wurden dann halt die Zwischenhandlungen ausgebaut in so kleinen Miniclips, so dass halt der so Star Wars mäßig der Pilot in eine Bar reingeht und dort lernt er dann einen grimmigen Piratenhändler kennen oder eine schöne Frau oder einen bösen
also
Offizier.
Star Wars-Style.
Ja, ja, diese typische Bar-Szene im ersten Star Wars-Style, das wurde dann halt versucht auch noch reinzutun. Und eigentlich hast du ja Roleplaying ein bisschen schon beim ersten Elite gehabt, weil du hast deinen Rang langsam aufgebaut.
Eben, ne? Bis zum Elite-Rang.
Genau. Und das gibt es halt komplexer. Meistens gibt es dann bei Spielen wie Privateer zum Beispiel mehrere Fraktionen und du kannst dich einer Fraktion anschließen und hochdienen und dann der andere und dann versuchen die Fraktionen gegeneinander auszuspielen und so. Das sind durchaus Roleplaying-Elemente auch drin.
Cool. Ja, ja, ich habe noch einen Nachtrag zu Sachen, weil du erzählt hast, ich glaube in der letzten Folge über Roguelike-Playing-Games und ich habe ja nicht sehr viel Erfahrung damit, ich habe eigentlich sowas, glaube ich, gewissentlich nicht gespielt. Rollenspiele schon, aber...
Also nochmal Roguelike, ein Spiel, wo du von oben einen Textbildschirm siehst mit Textzeichen, einen Klammeraffen, und den bewegst du durch ein Labyrinth und kämpfst gegen Monster.
Richtig.
Und mein Monster ist dann ein Y oder so. Und du hast jetzt
in meinem Bekanntenkreis spielt das jemand jetzt mit großer Freude, nämlich Doom wurde umgesetzt.
Doom als Roguelike.
Sehr gut. Und es kommen auch die Original-Sounds vor von Doom. Das heißt, dass die Atmosphäre und so stimmt. Und man kann sich Videos anschauen, das wird seit 3-4 Jahren entwickelt.
Und das heißt Doom Rogue, oder?
Ja, Doom Roguelike.
Doom
Roguelike. RL, genau.
Doom RL, okay. Genau. Ich werde es verlinken auf der Podcast-Homepage.
Ich glaube, der Bekannte ist drüber gestolpert, weil der Entwickler hat bei der Roguelike Game Programming Challenge mitgemacht. Mhm. Und in dessen Umfeld gibt es jetzt anscheinend so ein kleines Ökosystem, wo andere Roguelike Games entstehen, wie zum Beispiel Alien. Also die nehmen sich immer ganz witzige Themen vor.
Das habe ich auch schon öfter gehört, dass es Roguelike gibt über so Science Fiction Alien Themen, wo es dann halt so im Flammenwerfer durch irgendeine Raumstation geht.
Ja. Ja, richtig, einfach mal anschauen. Also ich fand das witzig.
Aber du hast es selber schon gespielt jetzt, oder?
Nein, ich habe nur zugesehen. Oh, okay. Also ich habe YouTube-Videos, Tutorials gesehen und um selber jetzt noch zu spielen, vielleicht springt noch meine Gaming-Motivation an, aber
apropos spielen, ich habe einen schönen Nachtrag. Ich war am Freitag oder Donnerstag im Museumsquartier bei Zamm-Spielen.
Ah, du warst dort?
Ja, das war recht nett. Habe viele Fotos gemacht, die müsste ich jetzt irgendwann einmal uploaden. Mhm. Und war sehr nett. Also im Museumsquartier gibt es so die Electric Avenue.
Ja.
Und das sind so lauter, so ein eher, wie sagt man das, IT-lastige Geschäfte.
Ja. Auch da, worüber du erzählt hast, dieser Oldschool-Hardware-Shop drinnen ist.
Genau, der Supertron ist dort, Broken Rules ist dort, die Softwarefirma, die Spiele macht. Mhm. Dann so ein SaaS heißen die, glaube ich, die machen so ein Musikarchiv. Und auf jeden Fall haben sich die Anrainer sozusagen von dort zusammengetan, haben so Spielekonsolen aufgebaut und auch sehr lustige Brettspiele und die Leute, die halt vorbeigekommen sind, sind halt stehen geblieben und haben gespielt.
Spitze. Ja, und was wurde gespielt? Hast du irgendwas also jetzt zum nicht
Teil,
verbissen?
Game-technisch? Ja, es ist so, es wurde auch Bier getrunken und so. Also ich bin dann
auch ein eigenes
irgendwann
Spiel
gegangen, wie ich meine Reaktionszeit dann sehr nachgelassen hat und wie es mir ein bisschen zu voll wurde. Aber ich habe gespielt ein recht lustiges, ganz normales, also ganz uncomputerisches Kartenspiel. Da sind so Karten wie Memory aufgelegt worden. Mhm. Und dann stand so eine Art Holzgriffel. So wie ein Skistockgriff lag am Tisch.
Ja.
Und wenn zwei Leute die gleiche Karte aufgedeckt haben, nach einer gewissen Regeln, ging es darum, wer zuerst auf diesen Griff greift. Ah, okay. Und der ist halt dabei mehrmals durch die Gegend geflogen. Und ja, war recht lustig, so ein Reaktionsspiel.
Karte mit Reaktion genutzt.
Ja, und das war eigentlich recht lustig. Ich habe dann leider versäumt, Broken Rules hat dort ihr neues Spiel vorgestellt dann. Aber da war ich leider schon weg. Also, dass sie demnächst launchen werden.
Ja, davon habe ich gehört, dass sie ein neues Spiel launchen werden. Schaut, das kann man da so nicht vielleicht nachtragen.
Zu früh noch gegangen. Was und sonst kann ich erzählen, ich war auf meinem ersten Reddit-Treffen. Das war auch im Museumsquartier am Samstag. Da haben sich Reddit-Wien-Typen live getroffen.
Kannte ich nicht mal Reddit und jetzt gibt es schon
Reddit
Treffen.
Eigentlich schon?
Ich habe es mir jetzt schon angeschaut.
Ja.
Also noch ganz fasse ich es nicht irgendwie. Und ja, ich weiß nicht. Jetzt mal so zum ersten draufschauen irgendwie. Ich kann es noch nicht. Mir gefällt das Design auch nicht so gut. Also mal schauen.
Pass auf, und da gibt's dort habe ich was von Wichtiges gelernt. Urzeitfresser. Reddit hat eigene Untergruppen, so wie Newsgroup, und eins ist davon R-Funny-Pics, wo einfach lustige Internetbildchen gezeigt werden. Und bis jetzt war mir das immer zu anstrengend, das anzuschauen, weil du musst jeden Eintrag sozusagen anklicken, um das Bild zu sehen, und dann kannst du es rauf und runter voten. Mhm. Und einer von den Typen dort hat hergezeigt, da gibt es eine Seite, die ich verlinken werde, und die sorgt dafür, dass in deinem Browser lauter Bilder wie mosaikförmig aufgemalt werden, aus den diversen Reddit-Pic-Kanälen. Ne? Das heißt, du hast die Bilder dann alle gekachelt, siehst sie auf einen Blick und kannst sie alle bequem rauf und runter voten und hast du sozusagen einen Browser, der dir ständig den neuesten Unsinn des Internets
das kannst
anzeigt.
Du einfach so mal bookmarken und im Hintergrund
laufen lassen. Bookmarkst und das schaust an und tust die nächsten zwei Stunden nichts Gescheites mehr. Ne?
Praktisch.
Absoluter Produktivitätssenker.
Sehr gut. So was kann nie schaden. Oder kann immer schaden, aber gut.
Ach, das ist dem Kollegen einfach, während er kurz am Klo ist.
Ja. Habe ich jetzt übrigens, dass, während ein Kollege am Klo ist, habe ich jetzt den Fachausdruck dafür herausgefunden. Goaten.
Goaten?
Ja, Ziegen? Goaten, richtig, Ziegen. Also es ist anscheinend, dürfte so ein kleineres Meme sein,
ja,
dass wenn ein Kollege auf die Toilette geht, vergisst irgendwie seinen Bildschirm zu sperren, dass man ihm dann eine Ziege als Bildschirmhintergrund oder als Avatar in seinem Chatprogramm und so
einstellt. Ja.
Deswegen Goaten. Das fällt mir nur so als Randbemerkung an. Ja, haben wir noch Themen. Was ist mit Bitcoins? Gibt es da irgendetwas? Hat sich dazu was getan?
Es hat sich insofern was getan. Haben wir letztes Mal berichtet, dass Bitcoin, da hat es einen Kriminalfall gegeben. Jetzt wurde das Trading ein bisschen ausgesetzt.
Mhm.
Bei Bitcoin Charts ist jetzt der Kurs sehr, sehr unnatürlicherweise eben 3 Tage lang genau stabil geblieben.
Stabil.
Weil er einfach nicht getradet wurde auf einigen Plattformen.
Ja.
Und jetzt hat er sich beruhigt bei so circa knapp unter 20 Euro.
Mhm.
Aber das ist jetzt nicht so schlimm, das ist immer noch wesentlich höher als im Mai. Ne?
Ja.
Aber was mich sehr beunruhigt, ich komme jetzt drauf, wie schlecht meine Mining-Idee war, das Minen wird ja immer schwieriger und das habe ich total unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, dann kriege ich halt alle 2 Wochen ein bisschen weniger als meine 0,35 Bitcoins, aber ich bin jetzt nach 3 Wochen schon auf 0,15 Bitcoins. Das heißt, es sinkt rapide, die Mining-Leistung sozusagen.
Ja.
Ne? Das heißt, ich bin gespannt, ob ich jetzt nach dem Ende meines Miningsvertrags überhaupt 10 Bitcoins haben werde. Ich habe jetzt über 5 Bitcoins schon.
Also du meinst allein für dich, bist du, wenn du das gemietet hast, einem Mining-Pool angeschlossen?
Das weiß ich nicht, wie der das intern macht. Ich glaube, der ist da schon über einen Mining-Pool drin. Aber ich habe sozusagen den Vertrag gemacht, er meint mit der Rechenleistung 3 Monate lang und ich kriege täglich
das
Ergebnis. Ne?
Apropos Bitcoins. Hast du noch von Bitcoins? Ich habe nur noch einen Zwischeneinschub. Du liebst es ja, wenn ich meine Zettelchen
bitte
heraus.
Bitte, du, ja. Gregor tut jetzt nicht live vortragen, sondern liest vom Zettel runter.
Nein, schau, das sind 3 Worte, die tun nicht weh. Alpaka, Socks, Bitcoin.
Und was ist das?
Das ist auch gefährliches Halb-Halb-Halb-Wissen. Das in meinem Umkreis wurde mir erzählt, das dürfte ein kleines Meme sein im Zusammenhang mit Bitcoins. Der wahre Bitcoin, die Bitcoin-Miner, sollte sich Alpaka-Socken kaufen.
Weil?
Warum? Einer der ersten Produkte waren, die jemals diese Firma hat Bitcoins angenommen. Man kann direkt zum Bitcoins Alpaka-Socken kaufen. Das sind Schafswolle-Socken.
Okay.
Ideal.
Aber warum sollte ich mir mit meinen Bitcoins, die sicher demnächst Millionen von Euro wert sein, Socken kaufen?
Gute Frage. Weil ein guter Bitcoin-Miner braucht Alpaka-Socken.
Aha.
Du weißt, in der Mine ist ein hartes Leben. Brauersiegen, da kannst du nicht irgendwie mit deinen, weiß ich nicht, Baumwollsäckchen auftreten dort.
Klingt
da brauchst du
so
was Gescheites.
Nach Minecraft oder so, nach einem Computerspiel.
Wo du es dann abbaust mit deiner Spitzhacke, deine Bitcoins, deine virtuellen, brauchst du natürlich...
Das wäre genial, wenn man Minecraft mit Bitcoin koppeln könnte, ne? Weil die Leute tun ja wie deppert in Minecraft Bergwerke betreiben.
Ja, gar nicht.
Wenn man da wirklich echte Bitcoins rauskommt.
Ich find diese Minenmetapher sollte man überhaupt ein bisschen mehr beibringen. Ich bin auch für ein Bitcoin-Miner-Album im Country-Style, wo dieses harte Schicksal der Minenarbeiter in der Bitcoin-Mine gesungen
wird. In der Serverfarm.
Ja, ich werde das total klasse.
Schweiß ist seines Angesichts.
Ich wäre begeistert. Ich wäre der Erste.
Kannst du Gitarre spielen oder so? Gehen wir nächstes Mal live.
Ja, nein, ich kann nur Tasten drücken. Okay. Immer schon nur Tasten drücken. Aber vielleicht wird das ja. Zumindest ein Treff mal.
Ja, na, was ich jetzt hier sagen möchte, ich habe jetzt lauter Berichte gelesen, dass der Euro so irgendwie Europa oder der Euro wird keine rosige Zukunft vorausgesagt mit der ganzen Finanzkrise. Ah, ja, da habe ich mir gedacht, das müsste doch zwangsläufig heißen, dass die Bitcoins urviel wert werden, dann wenn die Leute den weichen Euro verlassen und in den harten Bitcoin. Virtuellen Bitcoin investieren.
Wer weiß. Griechenland komplett in Bitcoins aufgehen.
Absolut, ja.
Das wär auch interessant. Das sagen sie, naja, zurück zum Drachen ist nicht so cool, nehmen wir uns gleich die beste Währung.
Wenn du jetzt, anstatt dass du einen Socken kaufst oder ein paar Socken mit Bitcoins, kriegst du eine ganze griechische Insel nachher.
Oh,
ne?
Dann
hörst du, wie du deine Socken hassen wirst.
Hey, hallo, servus.
Was ist das für eine Zeitschrift?
Magazin für Menschenrechte. Okay, ja, nehme ich. Wir sind ja im Park hier.
Alles okay?
Alles okay. Super. Darf ich eine Frage stellen?
Bitte?
Darf ich eine Frage stellen? Benutzt du Computer?
Ich?
Ja.
Ich momentan nichts.
Okay, gar nicht. Auch Handy?
Ja, ich habe
nicht. Okay, welches? Zeig mal her.
Ich habe ein Vektronik.
Ein Vektor-Handy? Was ist ein Vektor-Handy?
Vektronik.
Ah. Sony Ericsson.
Vektron
Mobile. Okay. Danke sehr.
Danke.
Danke für die Zeitschrift.
Alles Gute.
Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ja.
Das hast meine Menschenfeindlichkeit ausgeglichen.
Ja, das musste mal sein.
Also Gregor hat jetzt live einen.
Mach dich noch total zum Gutmenschen.
Ich bin Gutmensch genug. Du.
Noch gut. Besser Mensch.
Besser Mensch, genau.
Oh, ja, nein, besser als Gutmensch. Das hat ja aber auch, Mensch. Aber das ist auch einen komischen Nebenton. Ja, so ist das mit den Bitcoins. Ja, habe ich noch was zu berichten? Ja, ganz am Ende können wir noch ein Soft-Thema einwerfen.
Und zwar?
Ja, nach Game of Thrones, irgendwie moderne Serie, bin ich jetzt total in die alten Serien zurückgekippt und schaue jetzt zwei alte Serien im Kanon. Einerseits Twin Peaks hat mich wieder eingeholt.
Das ist aber schon lang her.
Das
oder?
Ist schon lang her. Hast du es damals ganz gesehen?
Nein, damals überhaupt nie gesehen.
Ich war so überrascht, weil damals haben sie es ja noch, damals auf RTL gespielt haben, haben sie es als Krimiserie beworben. Im Nachhinein natürlich David Lynch, Wahnsinn.
Ja.
War also komplette Fehlwerbung. Und ich habe es jetzt zum zweiten Mal.
Also 10 Jahre später ist es eigentlich immer noch faszinierend.
Es ist total cool.
Es ist wirklich gut.
Ich meine, man muss den David Lynch aushalten.
Ja,
es geht sehr viel mit
großer Fan von ihm.
Aber du, es ist viel Witz dabei. Es macht Spaß, die Serie zu schauen. Besonders auch auf Englisch, weil ich bilde mir ein, dass sie auf Deutsch haben, sie es dann doch sehr entschärft.
Haben sie das gespielt damals. In den 80ern noch oder 90er? Haben die Leute so ziegelsteingroße Handys dann wenigstens?
Nein, Handys kommen noch gar nicht vor.
Aber
das Technischste, was vorkommt, ist ein Diktiergerät,
wow,
das der eine Agent. Und ich habe gehört, dass sogar bei der Sammler-DVD-Box irgendwie, dass da das Diktiergerät beigelegen ist bei der Sammler-Edition oder so. Ja, und das Zweite, was ich schaue, neben Twin Peaks, das ist immer so der Kanon, so ein bisschen abwechselnd, ist eine Serie aus dem Jahr 1969, eine britische Serie, The Prisoner. Und ist so ein bisschen ein Nerd-Meme, insofern, weil es wurde schon bei den Simpsons zitiert und man weiß ja, alles, was bei den Simpsons zitiert ist, in der Gesellschaft angekommen. Und die Story ist ganz cool, ein Geheimagent kündigt bei seinem Geheimdienst und wird am Tag darauf sofort entführt, wacht auf einer Insel auf, ist in einem komischen Anzug, alle tragen komische Anzüge, es gibt keine Namen, nur Nummern und er versucht die ganze Zeit von dieser Insel wegzukommen und die Bösewichte, die ihn auf dieser Gefangeneninsel festhalten, versuchen ihn komplett Gaga im Kopf zu machen und versuchen ihn einzureden.
Klingt cool.
Es ist lustig in einer 70er Jahre Retro Sci-Fi Ecke oder so. Sie haben auch komische, also die Türen öffnen sich automatisch, alle haben in diesen komischen Anzüge, komische technische Apparaturen, sie hocken die Bösewichte immer in diesen komischen Kugelschalen sitzen drinnen und so.
Super.
Und ich mag den Hauptdarsteller sehr, weil er so energisch ist, er schreit dann immer zwischendurch. Foto-Session. Er schreit dann immer, I'm not a number, I'm a free man. Und das ist so die Punchline davon. Und ja, es wurde sogar ein Remake gemacht, was nicht so gut ist. Aber ja, das wollte ich erzählen.
Okay. Ja. Also ausnahmsweise zwei Kinder, die keine Nervgeräusche machen, sondern wirklich sehr herzig sind. Zwei ja, asiatische Mädchen, kann man sagen, die sich gegenseitig fotografieren. Urlustig. Ja.
Mit einer Nikon. Ich bin auch einer der wenigen, die nicht nur schon mit dem Phone nur fotografieren, auch ein dedicated Device haben. Ja. Sag ich, der wird abnehmen, diese...
Die reinen Single-Use...
Die dedicated Devices, ja.
Und dann wird es irgendwann total retro wieder Mode sein, eine Analogkamera haben.
Oder für manche ab einer gewissen Grenze, aber ich glaube für
99% eine Armbanduhr haben, die wirklich nur die Zeit anzeigen kann, so mit einer richtigen Mechanik drinnen.
Ich glaube, also bei Uhren noch am ersten, weil das ja der Schmuckfaktor drinnen ist. Bei Kameras gibt es halt die Grenze. Ich meine, für so einen wirklichen Snapshot irgendwie, ja, reicht einfach das Handy mittlerweile. Ja.
Aber Retro-Uhr, das hat ja schon Kompag erlebt, oder? Also so richtig mechanische Uhr ohne, ja, Batterie. So kostet ja ganz schön inzwischen.
Ja, mittlerweile ist das da. Ich habe das, also den Uhrmarkt habe ich nicht im Auge, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Na gut, ich würde sagen...
Ja, ich habe mich auch ausgesabbelt.
Man muss ja sagen, Gregor hat heute...
Ja, ich habe heute das Konzept gebrochen. Ich habe heute eine Club Mate mitgenommen. Eigentlich dem Horst auch, aber der Horst hat verweigert. Es heißt nicht umsonst, heißt das die Punchline von Club Mate. Man gewöhnt sich daran.
Jetzt waren wir selber schon sehr kommerziell. Jetzt haben wir für lauter kommerzielle Sachen irgendwie Werbung gemacht. Beenden wir den Podcast.
Früher, besser früher als später.
Also bis nächsten Dienstag.
Ja, und noch macht
ein,
das gut.
Ein Fail, Fail haben, muss man schon zugeben. Meine Einladung hat niemand befolgt von unseren circa 5 Hörern.
Nur wieso? Alle Parkbesucher waren da.
Du meinst, die kleinen Kinder haben unsere Sendung gehört? Nein. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe nicht auf. Falls jemand kommen will, nächsten Dienstag. 19 Uhr, altes AKH am Brunnen.
Da müssen wir uns was mit dem Mikro überlegen dann, wenn wir wirklich Besuch bekommen.
Wir hängen es ihm so wie eine Kuhglocke um den Hals. Ne?
Spitze, und wir laufen ihm danach. Nicht schlecht. Na gut, tschüss Leute.
Okay, bis nächste Woche.